Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn!
Deutschlandfunk, der Tag. Tja, so klang das vor 10 Jahren, als Deutschland zum 4. Mal Weltmeister wurde. Und jetzt ist wieder Zeit zum Jubeln. Zumindest für alle, die Bock auf Fußball haben. Denn ab diesem Freitag, 14. Juni, ist Deutschland Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft.
Dann wünsche ich mir, dass alle eine tolle Zeit haben, wo alle sehr, sehr gerne zurückdenken und sagen können, beim Eröffnungsspiel, bei dem Tor war ich da und da. Und ich wünsche mir, dass wir danach wieder alle ein bisschen positiver sind.
Riesenerwartungen werden da seit Wochen aufgetürmt, sportlich und politisch.
Die Euro ist eine große Chance für den Zusammenhalt in unserem Land. Gerade in Zeiten, in denen Europas Werte von innen und von außen bedroht werden, können wir mit der Euro zeigen, Sport und demokratische Werte gehören fest zusammen.
Also wie immer hängt alles mit allem zusammen, will Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD uns da sagen. Also grasen wir die wichtigsten Themen ab in dieser Folge. Titelchancen, Angstgegner, heimliche Favoriten. Es geht aber auch um handfeste Sicherheitsfragen und erklären, wie klimafreundlich oder schädlich dieses Turnier ist. Spoiler, warum auch jemand, der sich 0,0 für Fußball interessiert, jetzt trotzdem dranbleiben sollte, das klären wir auch gleich auf. Ich bin Barbara Schmidt-Matern, moin und herzlich willkommen. Wir sprechen jetzt erstmal ein bisschen aus dem Funkhaus-Nähkästchen. Wir haben hier ein paar echte Fußball-Freaks im Podcast-Team. Ich gehöre nur leider nicht dazu. Ich oute mich hier jetzt mal als jemand, dem der ganze Rummel manchmal eher auf den Keks geht. Ich bin aber natürlich schon neugierig auf das, was da jetzt in den kommenden Wochen passiert, auf diese Riesenwelle Fußball-EM im eigenen Land. Und habe mir deshalb Expertise heute aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion dazugeholt. Matthias Friebel ist unser EM-Reporter in den kommenden 4 Wochen während des Turniers. Du bist inzwischen schon in München eingetroffen und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich.
Ist München jetzt deine Hauptstation in den kommenden 4 Wochen und wenn ja, warum gerade München?
Nein, ist es nicht. In München wird einfach das Eröffnungsspiel stattfinden zwischen Deutschland und Schottland und dementsprechend ist dann auch vor dem Turnier hier der ganze Rummel da. Alle wichtigen Leute, die mit diesem Turnier irgendwas zu tun haben, versammeln sich natürlich zum Eröffnungsspiel in München. Da spielt dann auch die deutsche Mannschaft als Gastgeber dieses Turniers und deswegen ist München der erste Ort, an dem man auf jeden Fall sein sollte, wenn man dieses Turnier irgendwie versucht abzubilden und darüber zu berichten. Und alles, was dann nach dem Eröffnungsspiel passiert in den kommenden Tagen, spielt sich dann tatsächlich im ganzen Land ab, von Hamburg im Norden bis Leipzig im Osten und 4 Spielstätten in Nordrhein-Westfalen. Also das wird eher eine Reise durch Deutschland werden.
Das heißt, du reist mit der Deutschen Bahn kreuz und quer durch Deutschland?
Tatsächlich, immer da, wo es Geschichten zu erzählen gibt. Ich habe noch keinen festen Fahrplan für die nächsten Wochen. Also ich weiß noch nicht, dass ich am Montag da bin und am Dienstag da bin und am Mittwoch da bin, sondern ich will ein bisschen gucken, wie sich dieses Turnier entwickelt, wo möglicherweise sich Geschichten auftun, welche Begegnungen und welche Städte besondere Hintergründe möglicherweise liefern. Sicher weiß ich schon, dass ich nicht unbedingt mit der deutschen Nationalmannschaft reisen werde. Das machen auch viele andere Kollegen, sondern ich suche mir ein bisschen die Geschichten, die möglicherweise noch nebenher am Rande der deutschen Mannschaft passieren und ja vielleicht auch noch den ein oder anderen interessieren.
Ich mache mal einen ganz großen Sprung jetzt nach vorne in die Zukunft. 14. Juli, Endspiel. Sind wir dabei?
Kann gut sein, ehrlicherweise. Wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Inzwischen würde ich sagen, es ist nicht ausgeschlossen. Erstaunlich, dass mehrere gute Testspiele zu Beginn des Jahres einen derartigen Stimmungswandel bei vielen verursacht haben. Ich bin immer noch ein bisschen zurückhaltend, muss ich sagen, nicht nur wegen der jetzt ganz jüngsten Eindrücke von den letzten Testspielen der deutschen Mannschaft, aber wenn man so das Ganze drumherum sich auch anguckt und das, was sich da so jetzt alles entwickelt, auch tatsächlich, man hätte es nicht gedacht, an Euphorie in diesem Land. Ich glaube schon, dass wenn die Mannschaft es schafft, ein bisschen die Fans mitzunehmen und so eine Euphorie zu erzeugen, dass das durchaus die Chance gibt, dass diese Mannschaft weit kommen kann.
Jetzt sind wir schon ganz stark bei der Stimmung. Ich wollte eigentlich erstmal mit dir aufs Sportliche gucken, aber das eine gehört ja natürlich auch zum anderen dazu. Wenn ich mal ganz klassisch jetzt nach den sportlichen wichtigsten Facts frage, wer sind denn die Favoriten bei dieser EM?
Es gibt eine Reihe von vielleicht 4, 5, 6 Mannschaften, die dazu zählen. Auf jeden Fall natürlich Frankreich als die in den letzten Jahren konstanteste und beste Mannschaft. Natürlich England, die bei vielen auf dem Zettel ganz weit oben stehen als Favoriten, die aber in den letzten Testspielen sich richtig schwer getan haben und eine richtige Debatte in England losgebrochen ist über den Kader, den der Trainer zusammengestellt hat, über die Taktik. Sie haben das letzte Testspiel gegen Island verloren und da ist richtig Feuer unterm Dach. Die Pressestimmen waren exorbitant. Man sieht sich in schlimmste Zeiten zurückgeworfen und England hat schon viele schlimme Fußballzeiten erlebt sportlich. Also Frankreich und England muss man nennen, die Deutschen werden dann auch genannt, gerade wenn man internationale Beobachter fragt und dann die Spanier werden immer genannt. Die Italiener sind Titelverteidiger, vielleicht diesmal nicht ganz in der ersten Reihe zu sehen. Diese Liste könnte man verlängern durch Namen wie Portugal, Niederlande, Belgien. Also es ist wirklich sehr ausgeglichen und man kann es eigentlich nicht vorhersagen, wer da am Ende vorne ist.
Ah, und ich habe da eben schon wieder so eine etwas typisch deutsche Eigenschaft auch in deinen Worten durchgehört, nämlich, dass die anderen uns möglicherweise für stärker einschätzen als wir uns selbst. Ist da so in der Selbstwahrnehmung der Deutschen auf das deutsche Team so ein bisschen German Angst mit dem Spiel?
Ja, könnte sein. Ich glaube, wenn man die Engländer fragen würde, würden die ihr Team auch total schlecht sehen und von außen würde man sagen, wow, was für eine gute Mannschaft, die da kommt. Also ich glaube, das ist ein bisschen auch so ein Fußballphänomen, nicht unbedingt nur so ein German-Angst-Phänomen, sondern dass man immer die eigenen Ambitionen das eigene Team besonders kritisch sieht. Aber ja, der kritische Blick auf die deutsche Mannschaft, auch angetrieben durch viele, viele schlechte Leistungen in den letzten Jahren, ist doch sehr, sehr groß geworden.
Gut, haben wir es nochmal direkt ausgesprochen. Jetzt im aktuellen Team, das antritt, haben wir viele Spieler, die kaum Länderspielerfahrung haben. Ist das eigentlich ein Risiko oder könnte das auch irgendwie ein guter Überraschungseffekt sein?
Ich glaube, es ist beides. Also natürlich ist das ein Risiko. Fast der halbe Kader, nicht ganz, ein gutes Drittel bis die Hälfte, hat 5 Länderspiele oder weniger auf dem Konto. Das ist natürlich schon bemerkenswert, weil so Erfahrungen auf großer Bühne helfen einem natürlich schon in der Situation. Aber wenn man sich die Spieler anguckt, die dann wahrscheinlich zu den ersten 11 gehören werden, die auf dem Platz stehen, ist da auch sehr viel Erfahrung dabei. Ein Toni Kroos ist zurückgekommen, der gerade mit Real Madrid wieder die Champions League gewonnen hat, weit über 100 Länderspiele hat. Manuel Neuer mit 38 Jahren hat vor allem Erfahrungen vorzuweisen. Ein Toni Rüdiger in der Abwehr, der wahrscheinlich der Abwehrchef ist, spielt bei Real Madrid, hat in England gespielt, hat viele Turniere schon gespielt. Also an den Schlüsselstellen spielen sehr erfahrene Spieler und ich glaube, dass das nicht am Ende der entscheidende Faktor ist, ob diese Mannschaft erfolgreich ist oder nicht.
Aber ein entscheidender Faktor könnte ja sein, dieser riesige Druck, der auf der Mannschaft lastet, eben auch deshalb, weil wir hier der Gastgeber sind, im eigenen Land spielen. Hat die Mannschaft da irgendein Ventil, mit diesem Druck umzugehen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es nur ein einziges Ventil gibt und das ist irgendwie versuchen, die Fans hinter sich zu bringen. Das heißt, ein gutes erstes Spiel gegen Schottland abliefern und dann gucken, dass man es schafft, die vielen, vielen Fans, und es sind, glaube ich, mehr, als sich vor dem Turnier auch outen, dass sie dieses Turnier verfolgen werden und Fan sein werden, die irgendwie hinter sich zu bringen, weil dann kann man eine Art von Euphoriewelle erzeugen, auf der man auch ganz gut schwimmen kann. Wenn das erste Spiel richtig schwierig wird, dann wird der Druck, glaube ich, noch größer, als er eh schon ist. Man merkt dem Team jetzt schon an, dass da auch richtig Druck ist, dass sie wirklich wissen, worauf es ankommt, weil man einfach sagen muss, die Erwartungen von allen Beteiligten, von der Politik, von der Wirtschaft, vom Sport, von den Fans, die Erwartungen sind sowas von gigantisch bei diesem Turnier. Ich glaube, das wird ein Faktor werden, wie man mit Druck umgehen kann tatsächlich.
Das ist ja auch noch unser Thema, gerade jetzt gleich in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs. Bleiben wir noch mal einen Moment beim Eröffnungsspiel an diesem Freitagabend, Deutschland gegen Schottland. Ohne jetzt den Schotten zu nahe treten zu wollen, müsste das aber doch ein Gegner sein, der zu besiegen ist. Oder wie guckst du auf dieses Eröffnungsspiel drauf?
Aus deutscher Sicht muss man dieses Spiel gewinnen, sonst braucht man sich gar keine Hoffnung machen, in diesem Turnier weiterzukommen. Alle die um die deutsche Nationalmannschaft drumherum sind, werden sagen, ja, aber schwieriges Spiel, schwere Mannschaft, hat tatsächlich auch eine sehr gute Qualifikationsrunde gespielt, hat sogar gegen Spanien gewonnen, was man ihnen nicht zugetraut hätte. Sie haben ein paar richtig starke Einzelspieler, inzwischen nicht mehr vergleichbar mit schottischen Mannschaften von vor ein paar Jahren. Aber auch da, die jüngsten Eindrücke waren sehr durchwachsen und die haben sich sehr schwer getan in den letzten Testspielen. Und alles andere als ein Sieg, aus deutscher Sicht sicherlich auch ein klarer Sieg, sollte eher eine Enttäuschung sein. Also klar, die deutsche Mannschaft ist der große Favorit und wir waren gerade beim Thema Druck, sie muss dieses Spiel gewinnen.
Okay, schreit jetzt natürlich nach der Frage, was ist denn, wenn sie da gleich verlieren am Freitagabend?
Dann haben wir ein großes Thema, fürchte ich, weil im zweiten Spiel geht es dann gegen Ungarn. Das ist eine Mannschaft, die für die deutsche Mannschaft sehr unangenehm ist, wo man bei der letzten Europameisterschaft sich mit Hängen und Würgen durch ein 2:2 Unentschieden weiter gezittert hat ins Achtelfinale, die so ziemlich alles das hat, was der deutschen Mannschaft wehtut, nämlich eine stabile Abwehr und schnelle Stürmer, die kontern können. Wenn man gegen Schottland verlieren sollte und dann gegen Ungarn quasi schon um alles spielt, dann sprechen wir wahrscheinlich nochmal über das Thema Druck.
Okay, also jetzt beiß ich doch so allmählich so richtig an, muss ich sagen. Springen wir mal einen Schritt weiter, Matthias, und bleiben mal bei diesen großen Erwartungen, die da geschürt worden sind. Du hast ja selber von gigantischen Erwartungen sogar gesprochen. Philipp Lahm, den wir eben schon zu Beginn im O-Ton gehört haben, der sagt, diese EM, die ist selber eine Zeitenwende. Wir erinnern uns den Begriff von Olaf Scholz. Uff, sage ich da erstmal. Oder ist das nicht so hoch gegriffen, von der Zeitenwende zu sprechen?
Als ich das gelesen habe, er hat es im Fachmagazin Kicker geschrieben, im Herbst letzten Jahres, war meine Reaktion genau das gleiche. Uff. Also wir haben eh schon Erwartungen, wir haben eh schon Druck, warum muss ich dieses Turnier jetzt nochmal überladen mit so etwas? Er hat es ja ausgeführt, er hat ja gesagt, wir haben das Problem, dass wir kein Thema mehr haben in Deutschland oder wenig Themen haben, wo die Gesellschaft, die sich immer mehr zu spalten droht oder in einer Spaltung begriffen ist, es gibt kein Thema mehr, wo sich alle hinter versammeln. Und das Einzige kann der Fußball sein. Und er erhofft sich eine Zeitenwende, einen Wendepunkt für alle Menschen in Europa durch dieses Fußballturnier. Das finde ich tatsächlich, das ist schon mehr als das oberste Regal oder das oberste Fach im Regal. Da habe ich auch uff gedacht. Ich hatte die Chance, kurz danach mit ihm auch drüber zu sprechen. Er hat es dann noch mal ein bisschen erklärt. Ich kann dem ein bisschen was abgewinnen. Also wenn man jetzt auch sieht, was hier in München los ist, wie viele internationale Fans da sind. Es gibt keine richtig offiziellen Zahlen, aber man schätzt, dass alleine aus Großbritannien 500.000 Menschen nach Deutschland kommen werden, aus England und aus Schottland für dieses Turnier. Das ist eine unglaubliche Kraft, die so ein Turnier ausstrahlt. Ich glaube schon, dass da was dran ist und wir werden es bei den Einschaltquoten sehen. Ich glaube, man muss kein großer Prophet sein, um zu prophezeien, dass die deutschen Spieler wieder bei 25, 30 Millionen Menschen liegen werden, die diese Spiele gucken werden. Und natürlich ist das was. Der springende Punkt ist aber, was bleibt denn davon? Haben wir jetzt 4 Wochen Party? Haben wir jetzt 4 Wochen ein Thema, was wir in den Familien, in den Büros und auch sonst wo überall diskutieren und danach ist alles wieder vorbei? Oder bleibt da was von? Und da würde ich eher das größere Fragezeichen dran machen.
Philipp Lahm hat an diesem Freitagmorgen bei uns im Deutschlandfunk nochmal nachgelegt im Interview in den Informationen am Morgen. Das ganze Interview gibt es auch zum Nachhören in unserer Deutschlandfunk-App und hat da gesagt,
wir müssen unsere Werte, die wir haben, verteidigen gegenüber denen, die das anders sehen. Dass wir in der Mehrheit sind, die tolerant leben wollen, die vielfältig leben wollen, die in der Demokratie leben wollen. Und man kann den Fußball im positiven Sinne für unsere Werte eben benutzen. Und das versuchen wir zu tun.
Wir müssen unsere Werte wieder verteidigen. Da hat er angespielt auf Angriffe auf Politiker zum Beispiel, die im Zuge des Europawahlkampfs angegriffen worden sind in den letzten Wochen. Da bleibe ich nochmal bei dem Punkt. Ist das nicht total überfrachtet, wenn man jetzt davon spricht, demokratische, politische Werte bei einem Fußballturnier verteidigen zu wollen?
Ich finde ja, natürlich kann man sich davor nicht drücken. Es wird Themen geben, auch bei bestimmten Spielpaarungen, Konstellationen, wo das alleine schon auf der Agenda liegt, wenn man an die Ergebnisse der Wahlen zum Europaparlament denkt. Aber ich finde, das ist eine absolute Überladung und man tut auch den Sportlern und dem Wettkampf keinen Gefallen damit. Ich habe genau diese Frage, ist das überladen oder nicht, dem UEFA-Präsidenten Alexander Čeferin gestellt. Und er hat gesagt, nein, er sieht keine Überladung durch große Erwartungen an das Turnier. Er will sich aber gar nicht so sehr zu Politischem äußern. Er sagt nur, geopolitisch ist die ganze Welt in einer gefährlichen Situation und er hat ein bisschen Angst tatsächlich auch und er hofft einfach, dass der Fußball so eine einende Kraft werden kann. Werte verteidigen ist dann ja nochmal eine Stufe darüber hinaus. Ich weiß nicht, inwieweit das ein Fußballspiel und ein Fußballturnier leisten soll. Also was soll ein Fußballturnier an Werten verteidigen? Ja, man kann für Offenheit stehen, für Toleranz, man kann möglicherweise auch Kampagnen machen, wo es um Demokratieförderung geht, aber wirklich Werte stehen da dann nicht im Mittelpunkt. Die allermeisten, die dieses Fußballturnier verfolgen, interessieren sich tatsächlich auch dafür, was dann passiert und wer am Ende den silbernen Pokal gewinnt. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Spur zu viel.
Vielleicht auch ein bisschen zu verkopft einfach, auch das wieder sehr deutsch.
Ja, wobei das wird ja auch von anderer Seite reingetragen. Also dieses United by Europe ist ja auch das offizielle UEFA-Motto dieses Turniers. Man weiß das ganz gut zu nutzen bei so großen Sportorganisationen. Auf der einen Seite zu sagen, wir sind etwas, wir sind eine gesellschaftliche Kraft, wir haben eine Rolle und eine Bedeutung für viele Menschen. Und auf der anderen Seite, wenn man dann konkret danach was fragt, ich habe zum Beispiel auch Alexander Čeferin, den UEFA-Präsidenten, gefragt, was heißt es denn, dass die Ukraine bei diesem Turnier dabei ist? Da war dann seine Antwort, er möchte jetzt eigentlich nicht über Politik sprechen und freut sich auf ein sportliches Turnier und auf eine gute ukrainische Mannschaft. Also da, wo es unangenehm ist, da, wo man sich fest positionieren muss, da zieht man sich gerne raus und sagt, der Sport ist unpolitisch, damit haben wir nichts zu tun. Wenn man aber einen guten Effekt hat aus Sicht des Veranstalters, wenn man sagt, wir können vielleicht was dazu beitragen, ein Stück weit diese Gesellschaft ein bisschen mehr zusammenzubringen, dann nimmt man das ganz gerne mit. Das ist so das übliche Paradox, wenn man mit großen Sportorganisationen spricht. Das Gute nehmen sie gerne mit und dann, wenn es ein bisschen schwierig, ein bisschen kribbelig wird, dann ist man ganz schnell wieder unpolitisch.
Das, was du da jetzt gerade ausgeführt hast, das gilt natürlich auch für die meisten deutschen Politiker, die sich jetzt im Vorfeld der Fußball-EM äußern, allen voran die Innenministerin Nancy Faeser, wir haben sie eben auch schon gehört im O-Ton, die ja selber gesagt hat, das ist eine große Chance für den Zusammenhalt in unserem Land, und danach war sie ganz schnell beim Thema Sicherheit. Und das würde ich jetzt gerne auch noch ein bisschen genauer mit dir beleuchten. Die Gefahr von Terroranschlägen, wir müssen es natürlich ansprechen, auch in diesem Podcast. Wie schätzen die Sicherheitsbehörden die Lage ein, jetzt vor und während des Turniers?
Das, was man immer von ihnen hören kann, ist das Wort, es gibt eine abstrakte Bedrohungslage. Das ist das, was sie sagen. Die Innenministerin hat vor einigen Tagen bei einer Pressekonferenz gesagt, es gibt eine abstrakte Lage, die ins Konkrete geht. Das, finde ich, ist dann schon noch mal etwas mehr. Fakt ist, es gibt beispielsweise ein Video, das über die Kanäle dieses Ablegers des Islamischen Staats verbreitet wird, ISPK, die ja unter anderem auch für diese Bedrohung auf den Kölner Dom verantwortlich waren, rund um den Jahreswechsel, da werden sich vielleicht manche erinnern. Und da sieht man einen zum Kämpfer stilisierten Mann, der sagt in einem Video, dann schießt du das letzte Tor. Und dann werden drei Namen eingeblendet, Berlin, München und Dortmund. Das sind die Orte mit den drei größten Stadien während dieser Europameisterschaft. Das ist also in einem Video eine geäußerte Androhung, dass möglicherweise was passieren könnte bei dieser EM. Die Sicherheitsbehörden sagen, da muss man unterscheiden zwischen einer Bedrohungslage, zwischen einer konkreten Androhung, zwischen nur einer Drohung. Also da geht man wirklich auch so in grammatikalische Feinheiten hinein. Ich glaube tatsächlich, dass alle ziemlich angespannt sind, nicht zuletzt nach dem, was in Mannheim passiert ist, weil Einzeltäter, die ohne Vorwarnung ein Messer ziehen und wahllos auf Menschen einstechen, das kann man ja kaum schützen. Ich glaube, davor hat man wirklich tatsächlich ein bisschen Angst. Alles Weitere sieht man sich sehr, sehr gut vorbereitet. Insbesondere, das geht dann über Cybercrime bis hin zu möglichen Drohnen, die eingesetzt werden könnten. Also da sieht man sich gut vorbereitet. Aber diese Einzeltäter haben jetzt durch den Vorfall in Mannheim tatsächlich nochmal ein bisschen Bedeutung gewonnen in der Bewertung der Sicherheitslage.
Du beobachtest das ja schon eine ganze Weile jetzt. Was würdest du denn sagen, vielleicht auch so von politischer und auch medialer Seite, wie sollte man denn mit diesen ganzen Sicherheitsfragen jetzt umgehen während der EM? Thematisieren und damit den Leuten die Sorge nehmen? Oder wächst die Sorge erst recht, wenn man allzu viel drüber redet und es passiert gar nichts?
Also ich glaube, thematisieren ist immer unsere Aufgabe als Berichterstatter über etwas. Thematisieren dann, wenn wir wirklich etwas Berichtenswertes haben. Also natürlich geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Panik zu machen. Und auf der anderen Seite, wenn wir gar nicht darüber berichten würden und einfach gar nicht darüber sprechen würden, dass es ein Thema ist, verfehlen wir sicherlich auch unsere Aufgabe. Die Sicherheitsbehörden werden in ihrem Maße und nach ihrer Einschätzung informieren, wenn sich die Lage ändert. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil wenn sie von einer konkreten Gefahr sprechen, dann tun sie nämlich genau das, den Menschen Angst machen. Das werden sie nicht tun. Im Zweifelsfall haben aber auch viele andere Sportereignisse gezeigt, dass da immer mal wieder Dinge dann auch vereitelt wurden von den Sicherheitsbehörden. Also alle, die jetzt hier mit der Organisation der EM betraut sind, betonen immer das große Vertrauen in die Sicherheitsbehörden, die ja ein Koordinationszentrum gegründet haben, wo auch die Nachrichtendienste beteiligt sind. Und das sorgt bei vielen zumindest dafür, dass man mit einer gewissen Sicherheit, dass man schon gut informiert ist, in dieses Turnier reingehen kann.
Dann greife ich mir nochmal einen anderen Aspekt heraus, der auch im weitesten Sinne die Sicherheit betrifft. Und das sind die Bannmeilen, die jetzt vor den Stadien gelten sollen, die nicht von den Sicherheitsbehörden bestimmt worden sind. Dabei ist das eigentlich staatliche Hoheit. Dieser Schritt war ziemlich umstritten. Wie lässt er sich rechtfertigen oder begründen oder eben auch nicht?
Ja, es gibt, wenn man so ein Turnier wie die Europameisterschaft ausrichtet, dann schließt ja die Regierung Verträge, dann schließen die Gastgeberstädte Verträge mit der UEFA, dann werden auch Regierungsgarantien abgegeben, die decken relativ viel ab. Das geht dann von der Freiheit von Mannschaftsärzten hier in Deutschland arbeiten, behandeln zu dürfen bei diesem Turnier, über eben Sicherheitsfragen bis hin zu Dopingkontrollen, Flugfreigaben für Flughäfen, dass man da auch nachts noch landen darf. All diese Dinge werden geregelt. Es gibt ein großes Buch, das heißt Tournament Requirements. Das ist sozusagen das, was das Gastgeberland an Voraussetzungen erfüllen muss, 190 Seiten stark. Und es ist relativ viel geregelt. Da geht es eben auch um solche Bannmeilen. Es geht darum, dass man rund um die Fanzonen und rund um die Stadien in einem Umkreis von 500 Metern keine politischen, religiösen oder sonst wie motivierten Demonstrationen abhalten darf, dass da auch keine Schilder hochgehalten werden dürfen oder irgendwas, weil man eben als Turnier für bunte, schöne, farbenfrohe Bilder stehen möchte und nicht mit sowas in Zusammenhang gebracht werden möchte. Ich glaube aber, dass das im Zweifelsfall dann eine Abwägungsfrage ist, weil die Sicherheitsbehörden natürlich nicht den Tournament Requirements, den Turnieranforderungen verpflichtet sind, sondern eben dem deutschen Gesetz. Also wenn es eine Demonstration gibt, ist das, glaube ich, ein Abwägungsfall im Einzelfall, wie man dann damit umgeht. Klar ist, solche Schilder werden bei Sicherheitskontrollen, zum Beispiel wenn man die Fanzone betreten will, vorher aussortiert. Aber, das haben die Organisatoren auch bestätigt, schon auch in Interviews bei uns im Programm, sie sind darauf eingestellt, dass im Laufe dieses Turniers irgendeine Art von Protest irgendwie passieren wird. Und wir werden sicherlich Situationen erleben, wo wir darüber sprechen werden. Ein Rückgriff vor 3 Jahren, als das letzte Turnier war, fand das auch in München statt. Da ist ein Greenpeace-Aktivist mit einem Leichtflugzeug ins Stadion geflogen vor dem ersten Spiel. All solche Dinge, auf sowas ist man vorbereitet.
Greenpeace ist ein gutes Stichwort, weil ein Thema, das im Vorfeld dieser EM auch ganz groß diskutiert wird, ist, wie nachhaltig diese Europameisterschaft ist. Die Macher, die Organisatoren werben ja, glaube ich, sehr damit, dass das alles jetzt ganz toll nachhaltig sei. Moderne Stadien, keine Parkplätze vereinzelt vor einigen Stadien. Es soll lieber mit der Bahn gefahren werden, als dass die Teams Inlandsflüge machen. Wie fällt deine Bewertung aus? Ist das eine klimafreundliche EM?
Klimafreundlicher als alles das, was wir bisher gesehen haben, sicher, also zumindest in einem vergleichbaren Zeitraum, in früheren Zeiträumen, als weniger Mannschaften dabei waren, weniger Fans gefahren sind, ist das natürlich nochmal eine andere Diskussion, aber seitdem dieses Turnier so groß geworden ist, ist das sicherlich klimafreundlicher, wahrscheinlich das klimafreundlichste, aber die Frage ist natürlich, was ist der Maßstab? Also die Verantwortlichen sagen, 75% aller Reisen, die zum Beispiel die Mannschaften machen, werden mit Bus und Bahn gemacht, nur ein Viertel mit dem Flugzeug. Das war 2016 bei der letzten EM, die in einem Land stattgefunden hat. In Frankreich war das noch genau umgedreht. Das ist so eine Größe. Ein paar Dinge, finde ich, hätte man noch ambitionierter angehen können, möglicherweise mit gar nicht so großem Aufwand. Man rühmt sich ein bisschen dafür, dass man die Spielorte und die Spielpläne so in Cluster eingeteilt hat, dass die Reisen nicht so groß sind. Beispiel Italien, Titelverteidiger spielt in Dortmund und Gelsenkirchen, da ist die Reise nicht so weit, die wohnen noch in Iserlohn um die Ecke, das dritte Spiel ist dann in Leipzig. Ich prognostiziere, diese Reise wird mit dem Flugzeug absolviert, weil die 6 Stunden Zugfahrt wird sich die italienische Mannschaft nicht antun wollen. Hätte man, glaube ich, noch etwas ambitionierter lösen können, wenn man dann ein drittes Spiel in Köln oder Düsseldorf oder Frankfurt angesetzt hätte. Aber es ist viel getan worden, es ist viel gemacht worden. Man will unbedingt das grünste Turnier sein. Der Superlativ ist auch wichtig für die Erzählung. Wie viel dann am Ende drüber bleibt, übrig bleibt, wird man sehen. Auf jeden Fall ist sicherlich noch Luft nach oben.
Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch die eine Frage, Matthias. Was ist denn mit all denen? Und so wenige sind das jetzt vielleicht auch nicht. Also auch auf die Gefahren, dass ich mich jetzt nochmal unbeliebt mache. Aber all jenen, die sich wirklich nicht die Bohne für Fußball interessieren, die trotzdem bis jetzt uns zugehört haben. Kommen die irgendwie trotzdem auf ihre Kosten oder gucken die jetzt viel Rosamunde Pilcher? Was machen die?
Ja, gute Frage. Also es wird natürlich jetzt viel im Fernsehen zu sehen sein. Wir haben 51 Spiele in 4 Wochen. Die allermeisten laufen bei ARD und ZDF auch frei empfangbar im Fernsehen. Wir haben einige spielfreie Tage, aber ich glaube, dass die Nachrichtenlage wahrscheinlich abhängig davon, wie weit die deutsche Mannschaft kommt und wie lange sie im Turnier ist, ziemlich davon bestimmt ist, von diesem Turnier und von den Schlagzeilen. Ich glaube tatsächlich, dass am Fußball in den nächsten 4 Wochen viele nicht dran vorbeikommen können. Aber wenn man es wirklich will und sich so gar nicht dafür interessiert, wird man einen Ausweg finden, bin ich sehr sicher.
Also wir schalten weiter ein. Wir hören auch dir weiter zu. Du bist unser EM-Reporter in den kommenden 4 Wochen. Matthias Friebe aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Danke dir für dieses Gespräch und die Einsichten.
Gerne.
Eines will ich noch loswerden zum Schluss. Wir haben ausnahmsweise diese monothematische Folge zum Auftakt der Fußball-EM schon einen Tag früher aufgenommen. Und jetzt gibt's noch einen kleinen Blick voraus. Ab Samstag, 14. Juni, 9 Uhr, gibt's eine Überraschung in unserem Feed. Einfach mal reingucken in die Deutschlandfunk-App oder auf unsere Deutschlandfunk-Homepage oder eben überall, wo es unseren Podcast gibt. Da gibt's was zu finden, morgen früh um 9. Ich sag Tschüss, Barbara Schmidt-Matern, mein Name. Bis bald.